Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Präsentiert von der Bank Coop. Ihrer Partnerin für Finanzgeschäfte. bankcoop.ch.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Das Unteregeri im Kanton Zug sind wir heute. Willkommen im Persönlich. Zwei Egerer Urgesteine sind meine Gäste hier im Seminarhotel am Egerisee. Caroline Hugener-Henkeler. Sie hat ihr ganzes Leben hier verbracht, war Geschäftsfrau, Mutter von drei Kindern, hat aber auf ihren Reisen auch die Welt hinter dem Egeritau lernen kennen, bis in die USA, nach Indien, bis in Jemen ist sie gekommen. Der Oswald Itten kommt als Journalist und Fotograf in der ganzen Welt herum. Er ist Auslandredakteur bei der Neuen Zürcher Zeitung, hat Bücher geschrieben, Preise gewonnen und er ist ebenfalls ein Ureinwohner von Unteregeri. Schön, dass ihr beide da seid. Oswald Itten, ihr seid ethnologisch sehr interessiert, habt Forschungen gemacht bei verschiedenen Volksgruppen. Wie würdet ihr den Ureinwohner vom Egeritau charakterisieren? Was ist das für ein Schlaglaut?
Das ist einer, der ganz sicher Freude der Natur hat oder sollte haben. Das ist nicht immer ganz so sicher. Und realisiert, dass wir in einem unglaublich schönen Flecken wohnen und das sollte ich schätzen.
Warum soll der Rest der Schweiz den Egeritaler erforschen? Was ist dort spannend daran?
Hier oben war so ein bisschen eine Brücke zwischen der Urschweiz, wo wir eigentlich nur ein Teil davon sind, und dann durchab Richtung Zug. Wir müssen den Raubritten vorbei. Und das ist auch historisch, ist das immer ein bisschen getrennt gewesen. Und als Ganzes gibt ja der Kantonzug eigentlich immer so ein Bild ab, weil die Schweiz stimmen tut. Das heisst, da oben ist man konservativ, der Durchschnitt. Und in der Stadt unten, in den Ländern, gibt es so eine Mischung, dass man auch immer in der Abstimmung fast das Resultat hat, wenn es rauskommt in der Schweiz.
Der Oberegerer, Unteregerer, also als Durchschnittsschweizer, Schweizerin. Caroline Hugener, würdet ihr das so sagen?
Ich bin ja eigentlich von Oberegeri, Henkeler, und mein Vater hat in Unteregeri einen Hof gekauft. So ist für mich Oberegeri nicht so schlimm gewesen wie für andere Unteregeri. Im Gegenteil, wir haben viele Verwandte hier oben, wo ich immer gerne bin. Aber so die jungen Kinder vom Dorf hauptsächlich haben es dann schon erlebt, wenn sie in die Apotheke gegangen sind, dass sie ein bisschen Bammel hatten. Weil man hat gesagt, wir haben keine Apotheke, keine Unteregeri. In Oberegeri war eine grosse. Dann haben wir also alles müssen dort raufholen und oft kommt mit dem Velo. Und mir hat kürzlich einer gesagt, er hätte nachher eine Platte gehabt oder keine Leute mehr am Velo. Und die haben einfach passend in der Nähe von der Apotheke und gesagt, Unteregeri, Letsch, hei oder Tatsch. Also, oh, du mit deinem wüsten Gesicht, gang hei oder es gibt Schläge.
Also, das gibt so eine Feindschaft zwischen Unteregeri und Oberegeri.
Aber ich denke, zu Unteregeri hat man gesagt, Oberegeri, Letsch, hei oder Tatsch. Also.
Woher kommt denn das? Wie können sich die zwei Dörfer, die so nachliegen, leisten, so eine merkwürdige Animosität zu pflegen?
Also mit den Mädchen sind sie ein bisschen sorgfältiger umgegangen. Ich weiss von einer, die haben gesagt, ah, lass sie doch, ist ja nur ein Mädchen.
Oswald Itten, wie kommt das? Was passiert denn da?
Ich kann mir das auch nicht ganz erklären. Für mich ist es ein Rätsel eigentlich, weil wir sind ein Tal, der See, und das ist so ein Kessel. Es ist auch klimatisch anders. Und ich finde, die beiden Gemeinden sollten sich längstens mal zusammenschliessen. Aber wenn man so etwas vorschlägt, dann wird man angeschaut, wie wenn man vom Mars würde kommen. Es geht bei uns natürlich wahnsinnig gut finanziell. Das ist nicht nötig, dass wir finanziell, oder? Wir können uns das leisten, dass jede Gemeinde da eine Mehrzweckhalle baut und also zwei Feuerwehren hat und zwei Gemeindehäuser, zwei Notariate, all diese Sachen. Es sind vielleicht 15'000 Einwohner, die wir da sind, in diesem Tal.
Aber es ist echt schon ein bisschen die Gokosten vom Zug.
Ja, in ein paar Minuten, 10, 12 Minuten ist mein Zug. Und heute gibt es Oberägeri keine Apotheke mehr. Das ist alles da nach Unteregeri, aber alle Läden, weil alle fahren ja am Morgen und am Abend da durch. Also braucht es in Oberägeri eigentlich keine Läden mehr.
Sind ja da ebenfalls Bodenpreise in die Höhe geschossen und die Wohnungen sind teuren und gut, die Steuern sind sowieso nieder im Kanton Zug. Es lohnt sich für die Reichen, daher zu wohnen.
Ja, ich glaube es, ja. Aber ich meine, dass die Steuern tief sind, das kommt schon ja auch wie allen zu gut. Das, ich weiss nicht, Frau Kirchmann, Sie zahlen vielleicht gerne Steuern, aber...
ja,
ich gerne viel Steuern.
Gute Staatsbürger,
oder? Also ich zahle auch gerne Steuern, aber auch gerne nicht allzu hoch. Das macht den Kanton zu nicht so schlecht, ja.
Frau Hugener, ihr habt eben einen von Unteregeri geheiratet,
ja.
Schlussendlich. Ja. Das war ein bisschen Vergehen. Das macht man eigentlich nicht als Oberegerin.
Nein, da mein... Also ich habe nie gedacht, dass ich einmal aus dem Tal heiraten würde. Ich wäre immer gerne ein bisschen reisen und furten, hätte Sprachen gelernt. Und dann hatte ich eine Ausbildung als Sekretärin und Steno-Girl. Und mein Bruder hat eine kleine Fabrik aufgetan und hat eine Sekretärin gebraucht. Und das hat mich dann schon daheim abgebunden.
Ich will noch mal schnell zurück. Ihr seid also 1943
ja.
In Oberägeri.
In Unteregeri.
Eben in Unteregeri auf die Welt gekommen, eben der Vater hat den Hof gekauft.
Ja.
Mit drei oder vier Brüdern seid ihr aufgewachsen. Was war das für ein Leben gewesen?
wir hatten einen Bauernhof. Und das Tragische war, dass mein Vater bereits früh gestorben ist. Also am 11. Hochzeitstag. Und meine Mutter ist dann allein da gestanden mit vier Kindern. Aber sie hat es gut gemacht. Komplimentieren. Sie lebt immer noch im Altersheim.
Ist wie alt?
97 wird sie. Ja. Immer noch fleissig am Arbeiten und tun. Sie hat alles gemacht für uns. Wirklich genäht und Obst und Garten. Alles haben wir gehabt. Ja. Ja, dann hat mein Bruder auf dem Hof die kleine Fabrik gebaut. Zwei Brüder haben einander geholfen und wir alle dabei gewesen. Und dass ich halt, weil ich daheim gewohnt habe, gleich ein bisschen rausgekommen, habe ich mir dann mit gut 20 ein Cabriolet zugetan.
Ein Cabriolet?
Ja.
Und wie hat das ausgesehen, das Cabriolet?
Weisse Austin Healy Sprite.
Wow! Sprich, er hat das Verdeck so können
auftun. Ja, genau. Ja, ja.
Mit dem Haar im Wind.
Und es war total schön. Ich bin gerne mal über einen Pass gefahren oder eben an einer Ausstellung oder irgendwo hin. Einfach nur ein bisschen für mich allein sein, nicht immer so viel um einen herum zu haben.
Aber in Anfang 60er Jahre, es war schon ein bisschen exotisch, dass ihr dann da ein Auto geholt habt. Dann gab
es ja eben schon. Ja, es hat sich dann kein Bursch von Unteregeri an mich herangetraut. Was mir damals eigentlich Wurst war.
Sicher?
Ja,
wirklich?
Ja, ja, ja. Ich hatte ganz andere Pläne gehabt.
Nämlich?
Bis mich dann der Juniorchef von meinem jüngeren Bruder gefunden hat.
Oh.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Abenteuer. Das ist auch ein guter Plan, oder? Da hat dich dann wie gefunden?
1964, er war sehr sportlich, hat viele Orientierungsläufe gemacht. Er hat er an der Staffette mitgemacht, an der Expo, von Zürich an der Expo, oder? 39, 64. In Freiburg ist er in einem furchtbaren Kaff raus und hat jemanden gebraucht, der ihm das Auto annimmt. In der Nacht. Von einem Ort zum anderen.
Das ist doch das schöne Mädchen mit dem Cabriolet gerade recht gekommen, oder?
Er ist mit seinem Auto gefahren. Ich musste mit diesem Auto fahren, aber es ist auch gegangen. So haben wir uns kennengelernt. Näher, ja.
Näher?
Näher, ja.
Und das hat schlussendlich eine Ehe gegeben?
Ja, 1966. Und dann haben wir drei Kinder gehabt und das Geschäft nebenbei. Und sind immer ein bisschen Ferien, viel zelten mit den Kindern auf Frankreich und so. Und all die Jahre bin ich ein paar Tage mit meinem Mann allein vor. Und das kann ich nur allen empfehlen. Einfach mal ohne Kind irgendwo sein, zu merken, was man einander noch bedeutet, ob man einander noch etwas zu sagen hat, wie man die Zukunft sieht und so. Das war immer sehr, sehr gut gewesen. Und die Kinder haben dann immer Freude gehabt, wenn wir wieder heimgekommen sind.
Oswald Dieter, ihr seid auch geheiratet. Macht ihr das mit eurer Frau auch ab und zu einfach mit ihr weg?
Ja, das finde ich sowieso auch gut. Wir sind auch nicht die ganze Woche zusammen. Sie ist selbstständig. Ich finde es gut, dass auch eine Frau einen Beruf hat. Und ich würde mir das sonst eigentlich langweilig vorstellen, wenn ich sie müsste unterhalten auch, oder? Also
also sie unterhaltet sich selber.
Genau.
Ja, ich find, ihr seid viel unterwegs als Journalist. Wie ist denn das für Sie? Was denkt ihr? Seid viel weg, manchmal wochenlang.
Ja, in letzter Zeit war das nicht mehr so der Fall gewesen, aber früher schon. Da war ich fast ein Jahr alle weg gewesen. Also gerade in den 70er Jahren, als ich viel zu Afrika im Sudan war, da bin ich echt weg gewesen. Ich habe meinen Land Cruiser damals noch auch teilweise in der Schreinerei Hugener ausgebaut. Und dann, das ist der Vorteil im Dorf, oder? Man hat alle Handwerker auch, hat man kennt, die haben einem geholfen, die haben das toll gefunden, dass einer so ein Geländefahrzeug kauft und jetzt auf Afrika geht. Da hat man überall Unterstützung bekommen. Und dann ist natürlich meine Frau, ist das eben gut gewesen, dass sie selber einen Job hat und auf eigenen Füßen steht und sie ist mich dann öfter mal auch besuchen. Das gehört auch dazu.
Mhm. Ihr seid als jetzt ein Auslandredakteur bei der NZZ, seit manches Jahr Reporter bei der Zeitung «Die Zeit» gewesen. Ihr seid sehr früh zum Journalismus gekommen, eigentlich schon als Jugendlicher. Wie ist das gekommen?
Ich bin in der Mittelschule, die habe ich in Luzern gemacht, bin ich interessiert gewesen an Weltraumfahrt. Das war in den 60er Jahren gewesen, und alles hat ja gewartet, dass man auf den Mond rauffliegt. Und ich habe mit Kollegen zusammen einen Raketenclub gehabt. Wir haben also gefährliche Raketen gebaut und über die Luzerner Allmend abgeschossen. Und, ich würde sagen, wenn ich so zurückschaue, hätten wir wahrscheinlich mal eine Ohrfeige verdient. Also,
das ist wirklich gefährlich.
Das hätte man nicht selber machen. Wir hatten einfach Glück gehabt, es hat niemandem die Hand abgerissen und es ist nichts passiert. Und dann habe ich in einer Jugendzeitschrift, die Team geheißen, zuerst Jungmannschaft, nach einem Team, das so eine Zeitung war, habe ich über Weltraumfahrt geschrieben, wie das funktioniert. Und dann bin ich für die Zeitschrift auf Cape Kennedy gegangen und habe am ersten Mondstart dabei sein.
Also Moment, die haben euch die Reise gezahlt und das Hotel gezahlt?
Nein, das nicht. Also ich habe es Empfehlung geschrieben, dass ich für sie berichte und bin durch das als jüngster Journalist akkreditiert war, mit 19. Und habe dann können da dabei sein, ganz nah, und Werner von Braun interviewen und solche Sachen.
Und also, die waren in diesem Cape Canaveral und haben gesehen, wie die Apollo, was? Apollo 11 war das?
Genau.
Gestartet ist das, was wir alle daheim im Fernsehen gesehen haben.
Ja. Ja.
Super. Und wie war das?
Das war natürlich total eindrücklich, das Donnern von diesen Raketenmotoren und auch vorne die Halle anschauen, wo die gestanden ist und die riesen Raupe, wo die rausgefahren worden ist. Das ist alles ein paar Tage lang gegangen. Und auch das sehr viele Publikum, das es hatte. Und dass man natürlich so nahe können auf die Tribüne, wo der Präsident Johnson ist, dort war. Und so. Die Leute sind alle schauen. Das war natürlich ein tolles Erlebnis gewesen. Aber ich wollte das auch studieren. Denn ich habe gefunden, das ist jetzt das, was interessant ist, wenn man auf den Mond raufkommt. Und dann nachher bin ich, bevor ich an die Uni gegangen bin, auf Afrika gegangen, 4 Monate nach Ägypten, um eine alte Kultur zu sehen, die untergegangen ist. Und Äthiopien, wo eine lebige, farbige Kultur ist. Und bin zwischendrin im Sudan hängen geblieben. Über das Land hat man eigentlich nichts gewusst. Das ist noch im ersten Bürgerkrieg gesteckt. Und das war so interessant gewesen, einfach da rumzureisen. Man hat Sachen gesehen, wie, man meint, das ist aus Büchern aus dem letzten Jahrhundert. Und da, wo ich heimgekommen bin, wollte ich nicht mehr Maschinenbau und Raketentechnik studieren. Ich habe es eigentlich eine dumme Idee gefunden, auf dem Mond zu fliegen. Das ist nicht das Wichtigste, was mir auf dieser Welt gibt, so viel zu sehen. Und ich habe eigentlich gar nicht mehr gewusst, was ich studieren soll. Und habe aus Verlegenheit Volkswirtschaft studiert. und habe gefunden, das ist noch gäbig, da muss man nicht so viel arbeiten, das ist ein volles Studium.
Da hat man viel Zeit für alles, was ihn sonst interessiert.
Ja, das hat man auch gehabt. Ich bin dann durch die Prüfung durchgesegelt, natürlich, logischerweise.
Die Eltern waren begeistert.
Ja, das ist, ist gesund gewesen, dass man das auch mal gesehen hat. Das ist nicht so einfach gewesen. Aber es hat einem damals sehr viele Möglichkeiten gehabt. Ich habe dann alle meine Arbeiten für die Universität habe ich immer im Sudan gemacht. Also ich habe das, bin dort hingereist, in der Semesterferien, und habe angefangen zu schreiben darüber und auch angefangen zu berichten in Zeitungen, sodass ich eigentlich schon einen Beruf hatte, wo ich fertig war.
Auf das Jahr bei der Nuba, bei dem Stamm im Sudan, kommen wir später noch mal zu reden. Frau Hugener, hat ihr den Flug auf den Mond und die Landung, die erste Mondlandung
gesehen? Ja, das war im Juni 1969 in der Nacht, das weiss ich noch, da sind wir dabei gewesen. Meine Tochter war gerade so halbjährig gewesen. Ja, kann mich noch gut erinnern.
Wir haben eben das Geschäft aufbauen, zusammen mit eurem Mann, eine Schreinerei.
Also sein Vater hat das schon geführt. Und der Grossvater war auch schon Schreiner. Ja.
Aber es ist eine Zeit gekommen, wo so eurem Mann nicht so gut gegangen ist.
Ja, ich denke, wenn er so hätte können, also er war einziger Sohn, die Mutter hätte vielleicht gerne einen Pfarrer gehabt, und der Vater ist Schreiner. Ist er ein bisschen im Kollegen in Engelberg und ist er doch Schreiner geworden. Und dann, irgendwann war das Geschäft schon ein bisschen streng für ihn. Und mein Bruder ist dann zu uns gekommen. Dann haben wir eine AG gemacht. Eben mein jüngerer Bruder, der vorher schon da war. Und von dann an ist es ihm wieder gut gegangen. Wir mussten einfach mal über Bücher und überlegen, was muss man da ändern, dass er nicht mehr so belastet ist.
Das Geschäftsleben, das Mutterleben, das ist zu kombinieren, das ist anstrengend. Das ist eine strenge Zeit, oder?
Oh, ich konnte das sehr gut einteilen. Ich war daheim, ich konnte die Rechnungen schreiben, wenn ich will. Und Buchhaltung und all das machen. Ich habe das gerne gemacht, ja.
Mhm. Ihr habt es als reich empfunden, dass ihr einen Beruf haben konnte, wirklich auch noch.
Ja, es war gut, dass ich ihm viel so auch abnehmen konnte. Und wenn ich wieder verreist bin oder zu meiner Tochter bin, hat er daheim zu den Kindern geschaut und gekocht.
Das ist während der Ehe schon, habt ihr eure Reisen angefangen? Er hat nicht mehr kommen.
Wir sind mal zusammen in Marokko und die vielen armen Leute, das hat ihn so deprimiert, dass ich gefunden habe, das ist nichts für ihn. Ja.
Und dann seid ihr allein auf die Welt?
Also allein. Ich hatte immer eine Kollegin oder so. Eine hat mal mit mir in die Wüste und habe gesagt, ich will schon 10 Jahre nach Jemen. Sie hat gesagt, gut, dann komme ich mit. Und das war ein gewaltiges Erlebnis.
Wie habt ihr das erlebt im Jemen?
Oh, manchmal hat man das Gefühl, man sei in der Bibel zurückversetzt. Biblische Zeiten in diesen Bergdörfern oben oder so. Das war sehr spannend. Die Leute waren alle nett. Die einen haben schon gewusst von Schoki und Banken von der Schweiz und so. Und auch in der Hafenstadt und in Sana selber. Ich hatte dann auch mal einen ganzen noch mit der Galei in Sana rumlaufen, einfach um das Gefühl zu haben, wie ist das so als Frau allein. Ja. Und jetzt bin ich noch mal mit 2 Kolleginnen unterwegs gewesen und hat mich eine ältere Frau ins Haus gerufen. Und dann habe ich diese 2 auch noch geholt, dann sind wir an eine Hochzeit gekommen, wo Frauen waren. Die haben uns eingeladen. Das war so speziell. Draussen laufen die wie als schwarze, verkleidete Gestalten rum. Und in den Häusern sind sie total bunt. Und geschminkt und frisiert. Es ist
also
wie eine andere Welt.
Wenn der Schleier weggeht, dann kommt eine vitale Frau vor.
Und die haben es so gut miteinander. Ja, die haben Tee getrunken, Wasserpfeife geraucht und so.
Frauen?
Ja. So privat, die haben es ganz gut gehabt. Ja.
Wenn ihr jetzt die Meldungen gehört aus dem Jemen, die man jetzt in den Nachrichten gerade gehört, wie ist das für euch?
Also mir tut es extrem weh. Ja, und ich habe jetzt extra meinen Schlüssel, den ich dort unten gekauft habe, vorgenommen. Und der ist jetzt Alltag in der Stube, den schaue ich jetzt immer
an. Schlüssel? Frau Gönne, tut das Täschchen auf, für alle die daheim, die das nicht sehen können. Ein richtiges Frauentäschchen. Es wühlt für Sie, Frau Hugener. Ja.
Wo haben wir noch das Bild drin?
Sie wühlt immer noch. Die Handtasche verrät viel über Sie. Was verraten die Handtaschen über euch, Frau Hugener? Sie nimmt einen riesigen Schlüssel für euch.
Ja.
Und das bedeutet für euch was?
Ich habe immer schon Schlüssel gesammelt und mein Mann hat mir immer wieder jemanden gegeben vom Geschäft oder so. Einfach so, es geht weiter, die Zukunft schauen, was wieder kommt. Ja. Und meine Freundin, die mitgekommen ist, hat gesagt, wenn ich den Schmuck sehe, muss ich halten, ich will den anschauen und posten. Und wenn du etwas suchst, sage ich, ich will nur einen Schlüssel. Und wir sind nicht 10 Minuten auf dem Markt, ich komme einen Buben und hat mir einen Schlüssel hin. Und dann hat der Reiseleiter gesagt, ja, ich habe ja noch gar nicht gesehen, was alles gibt und so. Und dann gesagt, ich will den Schlüssel und sonst nichts. Ja, ich habe Freude daran.
Also das Handtäschchen von der Frau Hugener verraten, dass sie sehr gerne reisen.
Ja.
Oswald Itten, auch ihr reist natürlich eben von Berufes wegen. Ihr habt ein Jahr beispielsweise eben gelebt, wie wir vorher gehört, bei der Nuba im Sudan. Was war das für ein Erlebnis gewesen?
Ich bin ein paar Mal bei denen vorbeigekommen auf kurzen Reisen und ich habe einfach dort eine Gesellschaft, wo es 4'000 Menschen waren, die total anders gelebt haben, am verschiedensten, die ich überhaupt je gesehen habe. Die haben eine ganz andere soziale Struktur gehabt. Sie sind nackt gegangen und aus bestimmten Gründen nicht, weil sie keine Kleider hatten. Und haben sich angemalt, um zu demonstrieren, zu was für Clan sie gehören, was für Altersklasse sie sind. Und sie sind nicht arm gewesen, es ist ihnen ausgezeichnet gegangen. Haben eine Viehzucht gehabt, haben einen Ackerbau betrieben und haben gut zusammengelebt mit den arabischen Nomaden. Das war so der Zwischenkrieg zwischen dem damals und frühen Bürgerkrieg und dem Bürgerkrieg, der jetzt fast bis jetzt gedauert hat. Aber als ich dort war, gegangen bin, dann ein Jahr, wollte bleiben, um meine Arbeit zu schreiben. Meine Aufgabe war, zu studieren, was haben die für ökonomische Strukturen. Funktioniert das gleich wie bei uns? Sind die Gesetzmäßigkeiten gleich? Das hat natürlich meine Vorgesetzten oder meine Ansprechpartner an der Universität haben gefunden, ich soll das möglichst beweisen. Und ich habe dann aber gefunden, es ist natürlich einiges, was anders läuft, dass zum Beispiel die Familie so eine wichtige Rolle spielt, dass zum Beispiel das Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht mehr gelten kann. Und darum bringen sie nicht auf einen grünen Zweig im Handel mit den Arabern, weil der Handel wird total von aussen dominiert von anderen. Und ich habe mir gefunden, das ist eine tolle Art, wie die ihr Leben organisiert haben. Und trotzdem hätte ich nicht so leben wollen. Ich habe gesehen, das hat auch keine Zukunft. Die stehen unter einem gewaltigen Druck. Und das wird sehr bald ändern. Und das ist auch so. Die sind dann in den Krieg reingezogen worden. Ich war ein paar Mal wieder, das letzte Mal vor 3 Jahren. Das sind jetzt alles Muslime geworden. Es hat all die tollen Gesänge, die Bemalungen, die Ringkämpfe. Für das sie auch ziemlich berühmt worden sind auf der Welt. Das gibt es alles nicht mehr. Die Welt ist wieder ein bisschen flächer geworden, sage ich. Weniger interessant. Es ist wieder etwas verloren gegangen.
Vereinheitlicht worden. Ihr habt in Indonesien vor ungefähr 10, 11 Jahren ein grauenvolles Erlebnis gehabt. Ihr seid dort als Journalist unterwegs gewesen und seid eingebuchtet worden. Also ihr seid ins Gefängnis gekommen für 12 Tage. Was habt ihr dort erlebt?
Also, Indonesien ist ein riesiges Land, das ist 5'000 Kilometer lang und zigtausende von Inseln auch. Und ein Teil davon ist die Hälfte der Insel Neuguinea. Das sind schwarze Leute, Melanesier. Das sind total etwas anderes als der Rest von Indonesien, der auch vielfältig ist. Aber diese Leute werden besetzt und unterdrückt von Indonesien. Über das weiss man eigentlich nichts. Das wird noch einmal ein grosses Problem werden, so wie heute Libyen und so. Aber das kommt einmal, im Moment interessiert sich für das niemand. Und das sind Sachen, so Themen, die mich auch interessiert, in meiner Arbeit so Sachen herauszufinden. Und Indonesien laden keine Journalisten dort hin. Also bin ich einst früher gegangen mit den Rebellen zusammen. Es gibt eine Befreiungsfront dort, wo Kämpfe gegen die Indonesier, zum Teil mit Pfeil und Bogen. Und dort bin ich illegal reingegangen und auch wieder raus. Das bin ich nicht verwünscht worden. Und dann bin ich aber als Tourist gegangen, ein paar Jahre später. Und dann hat es Demonstrationen gegeben in der Hauptstadt von dem Westpapua. Und dann bin ich aufgefallen, als ich bin ständig überwacht worden. Und dann haben sie mich geschnappt und verhört. Und dann haben sie mich eingesperrt. Ich bin also wirklich so eine Gittertür durchgeführt worden. Und wenn man sich das in einem schlechten Film vorstellt, das war ein Zementboden und da sind Gefangene gelegen wie Sardinen. Ich habe zuerst gedacht, das ist irrsinnig. Also, die tönt mich zu politisch. Es sind politische Gefangene, die haben es alle ein paar Tage vorher eingesammelt. Weil die haben für die Unabhängigkeit demonstriert. Die haben dann eigene Fahnen gekisst und für das sind sie eingebuchtet worden. Das war schon pflegliche Behandlung gewesen, weil sie in der Hauptstadt passiert ist, von dem besetzten Teil. Auf dem Land aus sind so Leute auf der Stelle erschossen worden und werden heute noch erschossen. Und damals hat man einfach dort nur eingesperrt. Aber es ist dann, ich habe zuerst gedacht, das ist toll, weil ich sehe jetzt da Leute, die ich ja gar nicht gesehen habe vorher. Und ich sehe Bedingungen, wo ich als Journalist schon gar nicht sehe. Ich habe die Indonesien für ziemlich blöd gefunden, dass die mich dort einsperren.
Wo du siehst ja Sachen, die sie nicht wollen, ja. Dass also die Weltöffentlichkeit
und das finde ich, ist auch das Privileg eines Journalisten, dass er sieht Sachen, die er eigentlich gar nicht sehe. Und das muss man bekannt machen. Es ist einfach dann sehr bald nicht lustig geworden, weil die Leute sind je nachdem geschlagen worden. Vor allem, es war gerade Ramadan, jede Nacht sind Betrunkene sind eingeliefert worden und die haben immer eine Abreibung bekommen. Also sie sind zu uns reingeschmissen worden. Wir mussten auf die Seite oben, damit die Platz gehen. Dann sind zwei Gefängniswärter gekommen und haben die halbe Tag geschlagen, also mit Gewehrkölben und so.
Vor euren Augen?
Vor euren Augen. Und ich habe zuerst die noch mal in Schutz genommen oder so. Und ich habe dann auch gemerkt, dass die anderen Gefangenen das nicht gut finden, weil ich mache da Aufruhr da innen und so. Und die haben auch keine Freude gehabt, dass die jetzt draussen sich betrinken. Und weil die haben ganz andere Sorgen gehabt, die politischen Gefangenen. Aber schlimm war dann, weil in einer Nacht, es hat ja immer so eine Glühbirne brennt. Ich habe nicht gewusst, wann ist Tag und Nacht, aber die Birne hat immer brennt. Habe ich einmal gehört, aussen im Wächterraum, so wie eine Turnübung, wie wenn jemand würde, so eine Übung machen und Fitness und Tanzen dazu. Und dann bin ich an die Gittertür schauen und habe gesehen, dass dort Leute am Boden liegen und Gefängniswärter und Polizisten sind auf die Bänke raufgekommen und auf die runtergekommen und haben mit dem Knüttel auf die eingeschlagen. Und das ist ein paar Stunden gegangen und wo ich geschaut habe, sofort einen so einen Wärter mit dem Knüttel die Türen geschlagen und meine Mitgefangenen haben gesagt, komm da rein und so, das ist zu gefährlich. Ich bin dann ruhig gewesen und nach etwa zwei Stunden ist die Gefängnistür aufgegangen und etwa 40 halbtote Leute sind reingeworfen worden. Und einer ist vor mich hergefallen, vielleicht einen Meter vor mir. Der hat ein Loch gehabt, von einem 5 Liter grossen Loch auf der Stirn. Und der hat nur so geröchelt und war am Sterben gewesen. Und man konnte nichts können machen. Die Tür war wieder zu gewesen. Und hier und da hat er einen reingeschaut von diesen Wärtern. Und dann hat seine letzten paar Minuten vor mir zu ausgehaucht. Und danach habe ich dann herausgefunden, was da gegangen ist. Ein zweiter ist auch noch gestorben. Rebellen haben den Polizeipost in dieser Hauptstadt angegriffen mit Pfeil und Bogen und haben 3 Polizisten getötet. Die haben Sturmgewehr gehabt, aber die Ureinwohner waren so clever, dass sie den Polizeipost überfallen konnten. Und als Rache natürlich, Auge um Auge, ist die Polizei gegangen und ist in den Hörsaal der Universität, in den Schlafsaal gegangen und hat dort einfach die Papuas eingesammelt und die anfangen, halb zu Tod schlagen oder eben ganz als Strafe.
Ihr habt es gesehen, ihr seid selber wieder rausgekommen aus diesem Gefängnis. Wie verarbeitet man denn das? Solche Bilder?
Ja, indem man darüber erzählt. Also, ich finde es auch gut, wenn man mich auf das anspricht. Ich habe hunderte von Interviews nachher gegeben. Und das zählt ganz anders, wenn ich das erzähle. Ich habe das und das gesehen. Was mir das Einzige, was man mir dort nicht abgenommen hat, war mein Notizbuch. Auf dem oben konnte ich auch meinen Kopf ablegen auf dem Zementboden. Und da konnte ich jede Minute festhalten, was wann passiert ist. Das habe ich noch gehabt. Und das, aus dem konnte ich zitieren, am Morgen um 4:25 Uhr ist das und das passiert. Und das hat eine ganz andere Gewicht, wieder, wenn das die Leute, die echt daran betroffen sind, das ist schon bekannt gewesen. Man hat nachher in die Toten, sind nachher fotografiert gewesen und oft in der Zeitung auch gekommen. Aber es hat dann geheißen, ja, nein, das ist irgendein, wir sind alle geheißen, das ist im überfüllten Gefängnis etwas, die haben das nicht gemacht. Aber da ist jemand gewesen, der konnte sagen, das war es. Und es hat dann das erste Mal in Indonesien eine Untersuchung gegeben von der eine Menschenrechtskommission, die von der Regierung ist, und die hat empfohlen, dass sie, dass man gegen 20 Polizisten eine Anklage macht. Die Empfehlung ist nur für zwei Leute angenommen worden. Der Polizeichef, der mich selber als Geisel gehalten hat, hätte mich gegen Lösegeld frei lassen. Das ist dann nicht dazugekommen. Aber für den bin ich einfach Geld wert. Und das war auch der Grund, dass sie mich nicht umgebracht haben. Meine Angst war natürlich, nachdem das passiert ist, habe ich gedacht, ich komme dran. Oder?
Weil das ist gefährlich jetzt.
Also als Zeuge. Aber der hat auch gefunden, ich bin ein Haufen Geld wert. Das war mein Glück.
Und dir persönlich, wie verarbeitet ihr es? So nach Gewalt erleben.
Ich habe das ein paar Mal in meiner Arbeit erlebt. Und ich finde, das ist vielleicht ein Teil davon, dass ich auch weniger Illusionen habe über die Krone der Schöpfung, was sie alles zweckbringt. Und ich finde es aber auch fast ein Privileg, dass ich so Sachen sehe und darüber Bescheid weiss und kann das weitergeben. Ich finde, dass auch andere Leute sehen, wie es zu und her geht. Und ich habe nie davon geträumt, interessanterweise von der Szene überhaupt nie davon träumt. Vielleicht gerade, weil ich über das natürlich schreibe und erzähle.
Also ihr habt keine körperlichen Symptome, keine psychischen Symptome oder denken, das ist von dir?
Nein, ich habe nichts gemerkt bisher.
Ihr hört jetzt persönlich auf DRS1. Ihr habt gerade Oswald Itten gehört. Er ist Journalist, Auslandredakteur von der NZZ. Bei mir ist auch Caroline Hugener-Henkeler. Sie hat uns vorher den wunderschönen Schlüssel, Metallschlüssel, sicher ja mehr als 10 cm grossen Schlüssel gezeigt. Frau Hugener, ihr seid eine grosse Sammlerin. Offensichtlich in eurem Haus, wo ihr jetzt gerade nicht mehr drin wollt, wir sagen euch noch warum, hat es riesen viel Zeug. Ja. Wie kommt ihr denn zu dem Sammeln? Was ist jetzt interessant?
Also ich habe einige schöne Sachen geerbt, auch von meinen Schwiegereltern. Mein Mann war der einzige Sohn. Also ist das alles zu mir gekommen. Dann vom Grossvater und vom Urgrossvater von meinem Mann, der Seiler war. Dann von einer Freundin, eine französische Tante, die ich sehr gerne hatte. Und unerwartet habe ich von deren auch viel bekommen, als sie 27 Jahre lang wirklich wie ein engstes Familienmitglied betreut und wir haben es gut gehabt. Ja, und dann kommt immer wieder etwas dazu. Aber ich habe gerne Sachen, wo ich Geschichte weiss. Nicht nur einfach so Souvenirlöffel von Hongkong oder so.
Also, ihr habt uns etwas mitgebracht. Ihr habt uns nämlich einen von euren alten Plattenspielern mitgebracht. Und euer Sohn, der Simon Hugener, tut uns jetzt hier etwas vorspielen. Es ist alte Schellackplatten drauf.
Ja, etwa 120 sind in der Sammlung, sind alle katalogisiert. Und wir haben zwei alte Plattenspieler. Und das ist ein alter Schottisch vom Egerisee.
Und wir hören mal, es knistert da ein bisschen vor sich her.
Ja, wir haben sie halt etwa mitgenommen, wenn wir in den Wald sind mit den Kindern, mit einem ganz kleinen, portablen Plattenspieler.
In den Wald habt ihr den mitgenommen?
Ja.
Jetzt hören wir mal.
Melodie.
Sehr bekannt. Dann Seid ihr mit dem Plattenspieler mit den Kindern im Wald beigeleitet?
Ja, wir haben ein schönes Plätzchen, eine Wiese am Waldrand gekauft, kurz wo wir geheiratet waren, mein Mann und ich, dass wir immer irgendwo hin mit den Kindern und ein Feuerchen machen. Und am 1. August ist fast jedes Jahr ein grosses Feuer. Und dann sind wir dort mit Gästen. Und dann haben wir oft einen ganz kleinen Plattenspieler, der nur etwa ein Viertel ist von dem. Den habe ich jetzt bei meinem Bruder ausgelehnt, weil mein Sohn, der andere, ist gerade im Ausland und wir konnten ihn nicht holen, so kurzfristig. Und dann ja, haben wir viele Schallplatten von meinen Schwiegereltern. Die haben so ein grosses Jugendstilmöbel gehabt, Plattenspieler. Und da ist wirklich alles von den Schnulzen, Ländler bis zur Oper zu ganz grossen Platten. Etwa 120.
Euer Mann ist kurz nach der Pensionierung, also als ihr das Geschäft aufgegeben habt, ja, ist er sehr unerwartet gestorben. Wie ist das gekommen?
Ja, wirklich. Er war gesund und tot. Ja, wir haben am Vorabend mit den Söhnen zusammen überlegt, wenn wir jetzt ein Wohnmobil kaufen, auf einer Flussfahrt. Wir hatten ganz einen ganz schönen Abend gehabt. Und er hat uns noch erzählt, er habe ein Rekrutentreffen organisiert und für seine Kollegen. Und er wollte auf den Bristen, den Berg hier im Urnenland, und dann hat er so Halsweh bekommen. Und dann habe ich gesagt, aber das ist komisch, du hast doch nie Halsweh. Dann sagt er, ja, ich gehe dann morgen zum Doktor. Und den nächsten Morgen war er tot im Bett. Und der Arzt hat gesagt, es sei akute Angina pectoris. Ja.
Wie war es für euch?
Schwerer Schlag. Wirklich, ja. Und zum Glück war der Simon gerade rum. Der war sonst, sonst am Arbeiten. Und der musste den Tag einrücken in WK. Und weil es 6 Leute waren, musste er erst am Abend gehen. Das war ein grosses Glück. Ja. Und dann, die Tochter hat auch gerade einen Flug in die Schweiz organisiert. Und ja, es war sehr schwer.
Ihr seid näher geblieben wohnen in der Schreinerei. Mhm. Habt jetzt aber das ganze Gelände, das früher ohne Seilerei war, verkauft?
Ja. Mein Bruder wollte noch das gesundheitliche Problem aufhören und hat einen Nachfolger gesucht und niemanden gefunden. Und wir hatten dann oft Familienrat. Und das Ganze, das Ablösen und Überlegen, einen Handwerksbetrieb in einem so schönen Wohngebiet hängen um auch die grossen Kosten, die mit den alten Gebäuden auf uns zugekommen wären. Und dann haben wir uns durchgerungen, das zu verkaufen. Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben und von 12 Architekten Projekte gehabt und dann einfach ausgelesen, bis wir noch einen hatten. Und das hat viel Telefon gegeben und Skype nach Neuseeland, weil der jüngste Sohn gerade seinen Master dort unten gemacht hat. Aber wir haben immer einen Nenner gefunden und es ist gut rausgekommen bis jetzt. Und die Seilerei.
Also, die vorher auf dem Gelände ja. Sitzt, wird bereits gebaut. Ja. Die Siedlung ist im Bau. Ihr habt eben gezügelt in eine genau. Andere Wohnung, habt ja. euer Lager müssen verlegen. Und jetzt, die Seilerei ist gerettet worden, quasi.
Ja. Es ist mir eigentlich von Anfang an überlegt, was machen wir mit all diesen Sachen. Die Kinder haben dann einmal eine Rosinenliste geschrieben. Jeder hat aufgeschrieben, was es alles weiss, was es gern hat. Und nach einem halben Jahr haben die sich zusammengesetzt. Und dann ist das bis, glaube ich, 2 kleine Sachen ganz locker gegangen. Ich möchte mal das, ich möchte mal dieses. Also eigentlich ist schon so viel verteilt. Und dann haben wir noch einen grossen Ausverkauf gemacht von Sachen, die ich gewusst habe, die wollen es nicht. Und ein Abschiedsfest mit 150 Verwandten, Gästen, Freunden, Kunden, Mitarbeitern. Und das hat uns allen eigentlich das Weggehen erleichtert. Es war so ein Loslösen und nicht nur so sang- und klanglos weglaufen.
Schrittweise haben ja. wir den Abschied genommen.
Ja, wir haben wirklich sehr viel Unterstützung gehabt. Und, ja. Und die Seilerei ist von der Denkmalpflege eigentlich nicht als erhaltenswert am Ort angeschaut worden und man hat dann nichts drinnen machen. Und dann bin ich am Ballenberg gelangt, weil ich den Ballenberg sehr schätze und sehr oft dort bin, auch das Museum. Das
Freilichtmuseum, genau.
Ja, genau. Und dann sind die dann mal gekommen. Zwei Herren sind gekommen und haben das angeschaut und gesagt, ja, sie denken sich das überlegen, eine Seilerei haben sie noch nicht. Aber sie müssen schauen, wo sie das lange Teil, das ist etwa 52 Meter, wo sie das hinstellen wollen. Weil das Gelände ist ja ziemlich hügelig.
Hügelig, ja.
Ja. Und dann ist dann später habe ich noch einen Seilerausfindung gemacht und sie sind dann mit dem zusammen einmal gekommen. Und dann, das war im Sommer gewesen, der erste Anruf, und im Dezember habe ich das Telefon bekommen, sie nehmen sie. Ja. Und jetzt wird sie, dann ist sie letztes Jahr im April Stück um Stück abgebaut worden. Jedes Brett, jeder Laden, alles ist nummeriert worden. Ich hatte auch noch ein paar Fotos dabei nachher zum Abbau, wie das gegangen ist. Und dann haben sie in dieser grossen leeren Halle haben sie dann alles schön aufgebiegelt und mit Lastwagen im Ballenberg geführt. Und ab Ende Oktober, wo ja dann das Museum zu ist, haben sie angefangen aufzubauen. Und am 24. Juni dieses Jahr wird sie eingeweiht. Und dann hat auch die Bevölkerung von Ägeri Gelegenheit hinzugehen, die Einweihung. Das ist jetzt alles am Organisieren und am Tun.
Also dank euch ist eigentlich die Seilerei von Unteregeri gerettet und ich kann mir jetzt schauen im Ballenberg
Museum. Ja, ja. Und die wollen dann auch zeigen, wie man Seile macht und wie man die Handfäden zusammengespult hat und das alles. Wir haben auch noch viel Gerät gehabt. Auch noch so die Geräte gehabt, oder? Wo wir jetzt immer aufgehoben haben und wieder alle haben können mitgeben.
Ja. Frage, ihr habt seid viel gereist, ihr habt ein Auto gehabt, ihr habt Familie, Geschäft, ihr habt die Initiative für so ein Haus retten. Woher nehmt ihr eure Lebenskraft? Was ist die Quelle?
Es geht immer etwas. Es ist spannend. Ich habe einmal 1999 mit meinen Verwandten das erste Henkelerfest organisiert. Da sind fast 300 Leute gekommen. Alles noch ohne PC. Und ich denke, alle warten darauf, bis der nächste kommt. Aber ja, ich werde schon wieder dabei sein.
Woher nehmt ihr die Power? Was ist es?
Also mein Mann hat mich schon immer unterstützt und auch gemacht, geholfen, wo er hätte können. Und jetzt geht es einfach weiter. Ich weiss nicht. Ich bin auch immer gesund. Ein kleines Knie, das schädert, aber sonst ist alles Beste.
Keine guten Rezepte für alle, die was ein bisschen schwerer tun mit dem Anstoss und mit dem Leben. Keine guten Rezepte?
Nein, schade. Ich weiß wirklich nicht. Ich muss meine Kinder fragen. Ich weiss nicht.
Oswald Eiten, ihr als Journalist seid eben viel unterwegs. Sie brauchen auch viel Power, für alles immer zu schauen, nach einzulassen. In die Nähe zu gehen von schwierigen Themen, von Krieg, von Leiden, von Schmerzen. Ihr kommt dem allem nach. Was braucht denn ein Journalist als Eigenschaft, für das zu können? Nachgehen und gleich Grenzen zu halten?
Zuerst einmal eine Neugier. Und dass man also, dass die Nase reinsteckt. Und das ist ja auch ein Privileg. Ich komme mit Leuten und mit Situationen in Kontakt, wo man auch, wenn man sehr viel Geld hat, nicht könnte treffen oder so. Und man ist irgendwie ein bisschen näher am Leben, habe ich das Gefühl, auch mit der Realität. Das ist nicht immer alles nur böse. Ich mache sehr viele schöne Geschichten. Ich kann tolle Sachen machen und sehe, wie vielfältig die Welt ist. Und man fragt sich natürlich oft, sind die Leute realisiert nicht, dass man nur einen kurzen Moment auf diesem Planet ist. Und viele Leute tun sich so aufführen, wie wenn sie ewig da wären. Und dass es sich eigentlich lohnt, einen Haufen zusammenzuraffen. Oder? Und diese Relation, finde ich, hat man vielleicht als Journalist eher. Und aber auch der Blick in die Nähe finde ich auch dann wichtig. Also ich finde, mir ist sich vielleicht zu wenig bewusst, wie privilegiert wir da in der Schweiz sind und in Ägeri sowieso. Ich habe viele schöne Sachen, Orte gesehen und habe doch immer auch können sagen, wir leben da an einem der schönsten Ecken der Welt, in dem Ägeri-Tal. Ich möchte da bleiben. Ich wollte nie noch jemand anders gehen. Aber das heisst eigentlich auch, dass man sehr dazu schauen muss, dass es nicht kaputt gemacht wird. Und da, das fehlt manchmal schon. Ich kann mich erinnern, da die Landschaft, ich habe mal eine Geschichte geschrieben vor gut 20 Jahren, die heisst «Arme Landschaft im Kanton Zug». Das ist darum gegangen, um die Moorlandschaften, die langsam systematisch kaputt gemacht worden sind. Da musste die Bundesrätin Dreyfus kommen mit dem Chef von Buval, das zu verordnen, dass das jetzt geschützt wird. Zum Glück ist das Geschichte jetzt, oder? Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Aber es sind sämtliche Politiker dagegen gewesen, dass man das unter Schutz stellt. Zum Glück sind wir so weit heute, dass das eigentlich als surreal angeschaut wird, dass man da können dagegen sein konnte. Aber es musste verordnet werden. Wenn da eine Volksabstimmung war, ich weiss nicht, ob das angenommen wurde. Also, das musste verordnet werden. Und jetzt ist es also in Butter, dass man noch schaut, dass nicht auf der Stille noch etwas passiert. Aber jetzt hat man da zum Beispiel doch die Sorge, dass das oft aus allen Nähten platzt, dass da jetzt nicht die Schönheit, die man hat, kaputt gemacht wird, dass man das weiterhin sehen kann, dass man da privilegiert ist. Ich meine, als Schweizer ist man schon privilegiert. Gehört man zum 1% von der Menschheit, wo man einfach sieht, hat man Glück gehabt, dass man da einen geboren wurde, auch wenn es da nicht allen gut geht, das ist auch klar. Aber man hat einmal eine Chance, dass man da etwas aufbauen kann. Und dann, wenn man noch vielleicht so einen interessanten Beruf hat, und der ist auch interessant, nicht weil der wahnsinnig gut zahlt, der ist in der Ordnung.
Der ist nicht wahnsinnig gut zahlt.
Aber man kann leben davon. und dann gehört man noch mal zu dem einen, also man ist zu dem Promille. Und das ist so, wo privilegiert ist. Es ist echt gut, wenn man das immer wieder sieht. Das haben Sie, Caroline Hugener, auch immer wieder gesehen, dass ja, wir als Schweizer wahnsinnig Schwein haben.
Ich bin gerne fort, aber ich bin immer wieder sehr gerne heimgekommen und bin auch gerne da. Sehr gerne. Ja. Einfach fort, um zu sehen, wie andere Leute leben und dass man auch mit sehr viel weniger kann zufrieden sein, glücklich sein und so. Das habe ich schon auch in Indien und in der Wüste und so gesehen.
Und ein schlechtes Gewissen, dass wir es hier so gut haben und jetzt so schwierig ist, das hat er nicht. Also, ich gehe wegen dem schon gar nicht, sagen, das kann ich gar nicht sehen.
Nein, ich tue viele Leute unterstützen. Auch in Südamerika habe ich Freundinnen in Bolivien, auf dem Land, Schweizerinnen und so, wo ich auch gsi bin. Und ich denke, wenn alle in jemandem etwas würden geben, also die es haben, dann ging sie allen gut. Oder wenn man das Lebensmittel anders würde verteilen. Ich kann ja nicht für alle schauen, aber ich kann ein paar unterstützen. Und wenn das andere auch machen, dann sollte es ja gut rauskommen, oder?
Ja. Oswald, ich habe eine Frage noch. Es gibt einen Film mit dem über Tiziano Terzani, einer von den grossen, alten Journalisten, der aus seinem Leben erzählt. Bruno Ganz spielt die Rolle. Seid ihr auch ein Tiziano Terzani?
Nein, das bin ich nicht.
Aber ein bisschen?
Es ist immer schwierig, wenn man sich will mit anderen vergleichen. Also ich habe den Film auch gesehen und ich weiß natürlich, was der Zahni geschrieben hat im Spiegel. Ganz sicher ein wichtiger Journalist, ist aber auch ein begnadeter Selbstdarsteller gewesen. Und der Film ist auch, der hat es zelebriert bis zum Schluss, hat er sich dargestellt. Und es ist nicht so ganz klar, was dort alles stimmt, aber es ist ein grossartiger Film und man sollte den unbedingt schauen. Es ist natürlich jemand, der umgekommen ist in der Welt und auch den vergleichen können und dann sein Denken erweitert hat mit der asiatisch-chinesischen, tibetischen Weltanschauung. Und das dann da hergebracht hat. Und wenn er da in dem Film in seinem Sohn die Geschichte erzählt von seinem Leben, das ist schon sehr eindrücklich, muss man gesehen haben.
Caroline Hugener, wenn ihr auf die Reise geht, was fehlt in eurem Gepäck nie?
Eine Schnur.
Warum?
Ein Sackmesser. Ja, es könnte ja mal sein, dass ich etwas zusammenbinden muss, dass der Koffer nicht mehr hebt oder so. Und eine kleine Taschenlampe und ein Notizbüchli. Und so kleine Geschenke zum Weggeben. Farbstift und so Sachen immer für Kinder.
Oswald Eitel, was fällt bei euch nie im Gepäck, wenn ihr auf die Reise geht?
Ja, leider ist es immer relativ schwer, weil ich muss einen Computer, einen Fotoapparat, vielleicht ein Satellitentelefon mitnehmen. So. Und dann hat man schon mal beim Einsteigen beim Flugzeugkrach mit der Besatzung, die findet, das geht nicht. Und ich darauf muss beharren, mal, das geht ins Handgepäck. Aber natürlich habe ich auch mal Amulette bekommen von der Nuba, wo mir mitgegeben haben, um mich zu beschützen. So, das nehme ich auch immer mit. Das kommt immer noch mit auf die Reise.
Sehr schön. Merci vielmals für das Gespräch. Das war es persönlich aus Unterägeri mit der Caroline Hugener-Henkeler und dem Oswald Eitel. Merci, dass ihr da seid. Schönen Sonntag.
Persönlich. Präsentiert von der Bank Coop. Ihrer Partnerin für Finanzgeschäfte. bankcoop.ch.
Das war persönlich mit der Gastgeberin Katharina Kilchenmann. Das Gespräch hat im Seminarhotel am Ägerisee zu Unteregeri stattgefunden. Technik Martin Weidmann und Thies Ganz. Die Sendung die ist live ausgestrahlt worden, aber man kann sie natürlich auch später hören. Zum Beispiel heute oben am 10 Uhr, nochmal hier auf DRS1 oder im Internet drs1.ch. Oder Sie können auch eine CD davon bestellen, eine Woche lang, ab Montag bis am Freitag, von morgen um 8 Uhr bis zu oben um 6 Uhr, unter dieser Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.